Ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier den Predigtdienst zu tun. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein und auch ganz herzliche Grüße von meiner Gemeinde, der Evangelisch-Freikirche Gemeinde München-Holzstraße. Ja, wir befinden uns in der Passionszeit. Axel Schlüter hat das schon angedeutet, die Karwoche beginnt und wir können in dieser Zeit unseren Blick schon ein bisschen vorausschweifen lassen auf das Passionsgeschehen, uns erinnern an das Leiden und Sterben von Jesus Christus und auch darauf, dass Gottes Sohn ja gekommen ist, um uns barmherzig zu sein. Diese Barmherzigkeit Gottes, im Licht dieser Barmherzigkeit dürfen wir dann auch die Dinge anschauen, die vielleicht für uns eher unangenehm oder vielleicht auch peinlich sind. Zum Beispiel dürfen wir uns auch mit Themen befassen wie dem Thema Angst. Das Thema der heutigen Predigt lautet nämlich Angst spüren und überwinden am Beispiel des Petrus. Es geht um die Verleugnungsgeschichte. Angst spüren und überwinden. Sind wir Menschen, die manchmal Angst haben? Und gestehen wir uns das ein oder verbergen wir das lieber? Und wie geht es uns damit, wenn wir Angst spüren? Und wie kann es gelingen, diese Angst zu überwinden? Wenn ich jetzt hier durch die Reihen gehen würde und fragen würde, wer schon mal Angst, so eine tiefe Angst selber erlebt hat, würden wahrscheinlich die meisten von uns sagen, ja, das habe ich auch schon erlebt. Wir alle kennen das Gefühl der Angst. Ob wir das jetzt anderen mitteilen oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und sicher gibt es auch Menschen, die sich leichter ängstigen als andere, aber ganz grundsätzlich ist dieses Gefühl der Angst allen Menschen bekannt. Und ich denke, auch aus psychologischer Sicht wäre es eher bedenklich, wenn jemand keine Angst oder nie Angst hätte. Angst gehört einfach in bestimmten Situationen unseres Lebens dazu. Und auch in unserem Predigttext geht es heute um das Thema Angst. Wir werden es betrachten, wie gesagt, am Beispiel des Petrus. Auch er wurde von einer immensen Angst überfallen, als Jesus vor Gericht gestellt und verhört wurde. Und das, nachdem er vorher Jesus ganz vehement seine Treue geschworen hatte. Diese Angst beeinflusst ganz stark sein Verhalten in der Situation. Und ich lese jetzt den Predigttext aus Matthäus 26, Vers 69 bis 75. Als Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du auch einer von ihnen, deine Sprache verrät dich. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus, dieser mutige und wortgewaltige unter den Jüngern, der hat plötzlich Angst. Petrus, der kurz vorher Jesus seine Treue versprochen hatte, der gesagt hat, er würde immer zu ihm stehen, der leugnet jetzt sogar, Jesus zu kennen. Wie konnte das passieren? Können wir das nachvollziehen? Was hat Petrus plötzlich so stark beeinflusst, dass er seinen vorher gefassten Entschluss einfach über Bord wirft? Warum tut er das in dieser Situation? Ich denke, es war die Angst, die ihn dazu getrieben hat zu dieser Handlungsweise. Es war diese Situation, plötzlich in die Enge gedrängt zu werden. Und Angst hat ja tatsächlich etwas mit Einengung zu tun. Wenn wir unsere Sprache mal genauer anschauen, merken wir, dass in dem ganz alten Wort Bedrängnis das sehr schön zum Ausdruck kommt. Angst entsteht oft genau da, wo jemand bedrängt wird, wo jemand in die Enge getrieben wird. Und stellen wir uns doch mal diese Situation vor. Jesus wird verhört, wird verspottet. Alle Welt scheint auf einmal gegen ihn zu sein. Und da wird dann Petrus erkannt als einer der Jünger, als einer, der auch mit Jesus in Verbindung ist. Du warst auch mit diesem Jesus aus Galiläa, sagt die Magd zu ihm, die Dienerin. Und das geht ihm noch zweimal so im Laufe dieses Abend, dieser Nacht. Und am Ende gleicht diese Aussage sogar fast einer Beweisführung. Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn deine Sprache, das heißt dein Dialekt, verrät dich. In dieser Nacht voller Schrecken und böser Überraschungen schafft Petrus es nicht, mutig zu sein. In dieser Situation, wo er bedrängt wird, wo er so richtig in die Enge getrieben wird, wird er blockiert von seiner eigenen Angst. Angst ums Überleben, das Gefühl, Kopf und Kragen zu riskieren. Ist Angst nun etwas Schlechtes? In der Situation, die unser Predigttext schildert, neigen wir vielleicht sehr schnell dazu, das so zu beurteilen. Aber Angst ist ja nicht generell negativ. Angst erfasst jeden Menschen in bestimmten Situationen. Und Angst kann auch in gefährlichen Situationen bewirken, dass wir vorsichtiger sind. Zum Beispiel, wenn wir in den Bergen, wir sind ja hier in der Nähe, einen ausgesetzten Bergpfad entlang gehen. Oder wenn wir ein gefährliches Werkzeug bedienen, da erhöht Angst unsere Aufmerksamkeit. Sie lässt uns wach und behutsam sein, dass wir auf so einem engen Bergpfad nicht abstürzen oder uns auch nicht mit einem gefährlichen Werkzeug verletzen. Wir sehen also, Angst kann in bestimmten Situationen auch zu unserem Vorteil sein, zu unserem Schutz dienen. Und damit wäre Angst auch etwas Positives, diese Art von Angst zumindest. Und sicher kennen einige von uns auch Angst vor einer Prüfung. Da kann sich in einer bestimmten oder in einer bestimmten Dosis kann sich diese Angst auch positiv auswirken, dass man nämlich vorher sich vorbereitet und gut lernt. Aber manche Menschen erleben Prüfungsangst ja auch als etwas sehr Negatives, wenn die Angst sich nämlich auch während der Prüfung so steigert, dass sie sich nicht mehr beherrscht, dass die Angst nicht mehr beherrschbar ist und auch eine Blockade hervorruft, dass klares Denken und Anwenden des Gelernten einfach nicht mehr möglich ist. Aber, und das sei hier jetzt nur am Rande bemerkt, es gibt Wege auch aus einer solchen Angst heraus. Vielleicht nicht im Alleingang, vielleicht braucht man da manchmal auch einen Seelsorger oder Therapeuten, der einen fachkundig begleitet. Und es gibt ja noch viele andere Ängste, Platzangst oder Phobien, und das nennt man Angststörungen. Und da ist meist wichtig, auch fachkundliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um diese Ängste zu überwinden. Aber, und das kann uns allen Hoffnung geben, auch diese Ängste sind überwindbar. Diese Ängste können auch mit Hilfe überwunden werden. In der heutigen Predigt geht es mir aber gar nicht um diese speziellen Angststörungen, diese speziellen Ausprägungen, sondern um die ganz normale Angst. Die Angst, die jeder Mensch in bestimmten Situationen erlebt. So wie auch Petrus sie hier erlebt hat. Wie war es nun zu dieser angstvollen Situation gekommen? Zunächst wollen wir einmal betrachten, in welchem Kontext dieses Erlebnis steht. Vorangegangen war das Erlebnis im Garten Gethsemane, als Petrus dem Knecht des hohen Priesters das Ohr abschlug. Und kurz vorher kündigte Jesus an, dass Petrus ihn verleugnen würde. Und dann kam anschließend die Gefangennahme Jesu. Und jetzt befinden wir uns in dem Hof des Hohen Rates, wo die Befragung Jesu oder dieses Verhör beginnt. Und trotz all dieser erschreckenden Ereignisse lässt Petrus sich nicht abweisen. Er folgte dieser Gruppe, die Jesus gefangen genommen und abgeführt hatte. Und so lesen wir auch in Vers 58, Petrus aber folgte Jesus von Ferne bis zum Palast des Hohen Priesters und ging sogar hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinauslief. Hier beweist Petrus zunächst mal einen ungeheuren Mut in Anbetracht dieser bedrohlichen Lage. Wo waren denn die anderen Jünger zu dieser Zeit? Nur von einem einzigen weiteren Jünger wird berichtet, dass er ebenfalls Jesus hierhin folgte. Nämlich im Evangelium des Johannes können wir lesen, dass dieser dem Hohen Priester persönlich bekannt war und deswegen auch gleich in die Vorhalle hineingelassen wurde. Petrus dagegen ist unbekannt und wird am Tor abgewiesen. Und erst als dieser andere Jünger sich für ihn einsetzt und mit der Türhüterin geredet hatte, da findet Petrus Zugang in den Vorhof. Und wahrscheinlich, das können wir uns vielleicht vorstellen, wird Petrus schon hier von einem eher unguten Gefühl ergriffen. Immerhin war ihm bewusst, dass er selber kurz vorher im Garten Gethsemane gegen einen Diener dieses Hauses handgreiflich geworden war, indem er ihm das Ohr abschlug. Und dann musste Petrus miterleben, wie Jesus verhöhnt und angegriffen wird. Und vielleicht das Schlimmste für ihn: Jesus wehrte sich nicht. Was hat das wohl bei Petrus ausgelöst? Wie reagiert er auf diese Situation? Petrus war ja offensichtlich ein Mann, für den es ganz wichtig war, Stärke zu zeigen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und genau so ein Verhalten erwartet er wahrscheinlich hier auch von Jesus, seinem Herrn und Meister. Dem Sohn Gottes steht doch alle Macht zur Verfügung. Er könnte sie doch nutzen, um sich hier zur Wehr zu setzen. Aber gerade das tat Jesus nicht. Geht es uns bisweilen auch so? Wir wünschen uns manchmal, dass Gott doch eingreift, dass er eine gefährliche oder schwierige Situation durch ein Machtwort beendet. Wir wollen doch erleben, wie er mit göttlicher Stärke über eine ausweglose Situation triumphiert. Das wäre doch grandios. Ja, dann könnten wir doch von Herzen Gott loben. Das würde uns dann überhaupt nicht schwerfallen. Aber das Leben, auch das eines Christen, ist nicht immer so, dass wir nur einen Sieg, von einem Sieg zum nächsten gehen. In vielen Lebenssituationen nimmt Gott das Schwere und Problematische nicht einfach so weg. Er räumt uns nicht alle Steine aus dem Weg, sondern er lässt uns auch manchmal den steinigen, den schwierigen Weg gehen. Und daran soll ja unser Glaube wachsen. Und wir sollen reifen als Persönlichkeiten. Aber Jesus Christus bleibt darin bei uns. Er hat versprochen, bei uns zu sein bis ans Ende der Tage. Er begleitet uns gerade auf dem schwierigen Weg. Das haben viele von euch sicherlich auch schon erlebt. Es ist wichtig, dass wir uns etwas verdeutlichen. Solange wir auf dieser Erde leben, können wir nicht davon ausgehen, dass jedes erlittene Unrecht gesühnt wird. Manches Unrecht will einfach ertragen werden, ohne dass eine ganz vollständige Wiedergutmachung erfolgt. Aber eventuell verfolgt damit Gott ein ganz anderes Ziel, das sonst nicht zu erreichen werde. Etwas, was wir vielleicht erst verstehen werden, wenn wir bei Gott sind in der Ewigkeit. Bei Jesus war das auch so. Er musste den Hohn und den Spott bei seinem Verhör und nachher sogar den Tod am Kreuz erdulden und erleiden. Wenn wir das mal mit der heutigen Brille eines Juristen betrachten, wäre das eine Verurteilung ohne stichhaltige Schuld. Es war die Ungerechtigkeit in der reinsten Form. Es war ja keine exakte Beweisführung seiner Schuld im Vorfeld. Und dieser Gedanke, dass auch vermeintliche Schwäche, ein Erdulden von Unrecht, sich letztendlich in eine ganz große Stärke verwandeln kann, dieser Gedanke ist dem Petrus völlig fremd. In der hier beginnenden Leidensgeschichte Jesu wurde ja gerade durch das Erdulden von Unrecht der größte Sieg in der Geschichte Gottes mit der Menschheit errungen. Gerade durch das Erdulden von Unrecht. Aber all das erkennt Petrus hier nicht. Und so kommt es, dass er sich plötzlich auf ganz verlorenem Posten vorkommt. Wenn sogar Jesus, der selbst Wunder getan hat, keinen Ausweg fand, dann war doch alles verloren. Und so trat er wahrscheinlich in seinem Innern schon den Rückzug an. Und als er dann noch mit den Fragen der Dienerinnen konfrontiert wird, da ist er nicht mehr in der Lage, mutig und stark zu sein. Nein, da fürchtete er sich. Er ist von einer tiefen Angst ergriffen, dass es auch ihm selber an den Kragen gehen könnte. Und so kommt es dazu, dass er Jesus dreimal verleugnet. Und erst als der Hahn kräht, wird Petrus ganz dezent an die Worte Jesu erinnert, der ihm genau das angekündigt hatte. Er erkennt, dass er jetzt etwas getan hat, das er zuvor kategorisch für sich ausgeschlossen hatte. Und dann weint er und bereut sein Verhalten. Er sieht plötzlich, dass auch er schwach werden kann. Wie ist das nun mit Petrus und seiner Angst? Wie ist Petrus nachher mit seiner Angst und seinem Versagen umgegangen? Was machte es Petrus später möglich, seinen Glauben wieder frei und mutig zu bekennen? Und wie werden auch wir heute zu Männern und Frauen, die ihren Glauben auch in Schwierigkeiten mutig bekennen und sich zu Christus stellen? Mir sind dabei zwei oder mehrere Aspekte aufgefallen. Der erste ist, die Erinnerung an die Worte von Jesus schenken Petrus ein Umdenken. Erinnerung an die Worte Jesu schenken ein Umdenken. Petrus erinnert sich an die Worte Jesu, als der Hahn krähte. Das ist für ihn so eine Art Auslöser, der ihn daran erinnert, was sein Herr ihm vorher gesagt hat. Der hatte ihm nämlich vorausgesagt, genau das vorausgesagt. Und da dämmert es ihm plötzlich. Jesus ist doch nicht bloß ein Mensch, der jetzt bei der Verurteilung so völlig unter die Räder gekommen ist. Jesus hat all das, auch sein Versagen, vorausgesehen und ihm das sogar im Voraus angekündigt. Und ich denke, sollten dem Petrus jemals Zweifel gekommen sein, ob Jesus mächtig ist, ob er wirklich der von Gott gesandte Sohn ist, dann werden sie hier aufgehoben. Er erkennt wieder, wer Jesus ist und wie eng er doch mit dem Vater im Himmel verbunden ist. Und daraufhin fasst er wieder ganz neu Vertrauen zu ihm. Ich denke, auch wir dürfen uns an die Worte Jesu erinnern, wenn wir von Angst befallen werden. An Worte aus der Bibel, die uns Mut und Trost und Kraft schenken, weil es nicht leere Worte sind, sondern Worte, die von Gott kommen. Worte, die eine Verbindung herstellen zwischen Gottes ewigen Dimensionen und unserer kleinen Welt hier auf der Erde. Ich denke da zum Beispiel an ein Wort aus Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Solche Worte können auch uns verdeutlichen, dass wir trotz Schwierigkeiten in der Hand Jesu geborgen sind. Oder sie können uns daran erinnern, wie viel Weisheit und Macht Jesus tatsächlich besitzt. Und so können Worte Gottes aus seiner, aus der Bibel uns auch trösten und auch ein Umdenken in einer angstvollen Situation bewirken. Der zweite Punkt. Wir müssen nicht bei unserer Angst und unserem Versagen stehen bleiben. Gott will uns gnädig sein. Auch wir müssen nicht bei unserer Angst und unserem Versagen stehen bleiben. Gott will auch uns gnädig sein. Als Petrus sich an die Worte seines Herrn erinnert, ging er hinaus und weinte bitterlich. Der Bibeltext ist ja an dieser Stelle sehr knapp formuliert. Was wir aber wissen, dass Petrus sich ein Stück von der Menge entfernte, die Einsamkeit suchte und dann einfach seinen Tränen freien Lauf ließ. Er bereute sein Verhalten zutiefst. Und auf einmal hatte auch er begriffen, dass sein eigener Mut und seine vermeintliche Stärke ohne die Hilfe und Unterstützung Gottes zerrann wie Sand zwischen den Fingern. Das hatte er jetzt persönlich erlebt. Und er wendet sich mit seinem Versagen an Gott. Und einem Menschen, der bereut, der Buße tut, dem konnte Gott gnädig sein. Und genau diese persönliche Erfahrung gibt Petrus die Stärke und die Festigkeit, die er brauchte, um später vielen anderen Halt zu geben. Ja, um später sogar ein Fels der Gemeinde zu sein, wie Jesus ihm auch vorausgesagt hatte. Die Reue des Petrus steht in einem ganz schroffen Kontrast zu der Reue von Judas, der sich das Leben nimmt und nicht Buße tut. Im Anschluss an diesen Abschnitt wird uns nämlich auch geschildert, wie es mit Judas, dem Verräter, weiterging. Auch er hatte Jesus verraten. Natürlich mit einer noch größeren Tragweite. Aber er schaffte diesen Schritt zurück zu Jesus nicht mehr. Und noch bedeutsamer als vielleicht das große Ausmaß seiner Schuld scheint mir die Tatsache, dass Judas sich nicht reuevoll an Gott wendet, sondern zu den hohen Priestern geht. Aber die können ihm dieses Unrecht nicht vergeben. Sie können ihm seine Schuld nicht erlassen. Und so sah er den Weg des Selbstmordes als letzten Ausweg, weil er verzweifelt war über die Folgen seines eigenen Handelns. Und da kann uns deutlich werden, wie unterschiedlich doch die Lebenswege und das Ende dieser beiden Personen sind, die beide zum engsten Kreis der Jünger Jesu gehört hatten. Abschließend können wir also Folgendes festhalten. Angst ist in bestimmten Lebensumständen normal und kann jeden Menschen ergreifen, sogar die mutigsten. Und unsere Angst wird von Jesus ernst genommen. Er hat selbst angstvolle Situationen durchlebt, zum Beispiel im Garten Gethsemane, als er sich fürchtete vor dem bevorstehenden Tod. Er kann unsere Angst nachempfinden. Und des Weiteren gilt, die Ausrichtung auf Gott ist es, die uns Kraft schenkt, auch Ängste zu überwinden. Wenn wir uns an seine Worte erinnern, dann kann er uns helfen, auch mit unserer Angst richtig umzugehen. In Johannes 16, Vers 33 sagt er uns zu, in der Welt habt ihr Angst, um dann zu betonen, dass er aber die Welt überwunden hat. Dass er uns grundsätzlich alle Angst wegnimmt, das hat er uns nicht versprochen. Und dieser Unterschied ist wichtig. Aber seine Worte spenden Trost und ermöglichen einfach eine neue Blickrichtung in angstvollen Situationen. Und letztens, unsere Angst muss nicht der Schlusspunkt sein. Gott kann sie in einen Doppelpunkt verwandeln. Gott kann an uns und durch uns handeln, auch wenn wir Menschen immer wieder Angst und Bedrängnis durchleben. Gott hat Petrus und seinen Jüngern damals zu Pfingsten und auch uns heute seinen Geist zur Unterstützung gegeben. Von dem heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und auf den dürfen wir uns immer wieder neu ausrichten. Ich möchte schließen mit einer kleinen Begebenheit, die ich über einen schottischen Missionar gelesen habe, der als Jugendlicher immer zu Fuß zu seiner Arbeitsstelle im Nachbarort laufen musste. Und ein Teil des Weges führte durch einen einsamen Hohlweg in einem dichten Wald. Und das Waldstück zu durchqueren war äußerst unangenehm, weil es berüchtigt war, dass Menschen hier oft überfallen und ausgeraubt wurden oder manchmal auch durch wilde Tiere angegriffen wurden. Und oft war es auf seinem Heimweg bereits dunkel und er fürchtete sich jedes Mal, wenn er diesen Teil der Strecke zurücklegte. An einem Abend war es bereits sehr dunkel und er merkte, wie sich etwas, ein Schatten, auf ihn zubewegte. Er hörte eine Stimme rufen, die ihm beinahe das Blut in den Adern gerinnen ließ und dachte, jetzt sei seine letzte Stunde gekommen. Und da ertönte noch ein zweiter Ruf und er erkannte voll Freude die Stimme seines Vaters, der ihm entgegengekommen war. Der Vater legte den Arm um die Schultern des Sohnes und die beiden gingen dann gemeinsam zurück. Und die Anwesenheit des Vaters verwandelt diesen dunklen Weg, den unheimlichen Weg, in etwas anderes. Rein objektiv war der Weg sicherlich genauso dunkel wie vorher, aber mit dem Vater an der Seite war er weniger bedrohlich. Und genauso macht es Gott mit uns. Durch Dunkelheit und Angst hindurch dringt seine Stimme langsam zu uns hindurch. Und manchmal erkennen wir sie recht spät erst. Er kommt uns entgegen. Und wir hören, wir können auch die Stimme unseres Vaters im Himmel hören, die sagt, fürchte dich nicht, ich gehe mit dir. Amen.